Herzlich willkommen zum BVL Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Marco Rehbohm, der Chief Supply Chain Officer von Thalia. Thalia befindet sich mitten in einem sehr ambitionierten Transformationsprozess seiner gesamten Supply Chain und Logistik. Und genau darüber habe ich mit Marco ausgiebig gesprochen. Los geht's. Hallo Marco, herzlich willkommen zum BVL Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und heute mit dir ein bisschen über Logistik sprechen darf und über Thalia.
Wenn ich so deinen Dialekt anhöre, klingst du fast ein bisschen wie ich, kommst auch aus der Bremer Region.
Tatsächlich ist es für mich heute ein Heimspiel. Ich bin Bremer, wohne zurzeit in Hamburg.
Bremer, also, ne? Da hört man, dass man ein richtiger Bremer ist, wenn man nicht Bremer sagt, sondern Bremer.
Genau, also und bin natürlich auch glühender Werder-Fan. Insofern ist es ganz toll, dass ich heute hier sein darf, zu Hause diesen Podcast mit dir machen darf.
Sehr schön, sehr schön. Wir sitzen gemeinsam in der Geschäftsstelle der BVL und sitzen uns gegenüber. Das ist immer noch mal viel, viel besser, als wenn wir irgendwo remote unterwegs sind. Deswegen freue ich mich heute, dich mal persönlich kennenzulernen. Marco, sag mal ein paar Dinge, außer dass du aus Bremen kommst und Bremer bist, ein bisschen was zu deinem Background, dass wir verstehen können, wo du eigentlich herkommst und wie du zu dem geworden bist, was du heute bist bei Thalia.
Ja, da ich tatsächlich in Bremen aufgewachsen bin, liegt es vielleicht nahe, dass ich in der Logistik gelandet bin. Bremen als wichtige Hafenstadt. Früher noch, ich habe noch richtig als junger Mann hier den Hafen in Bremen erlebt. Mhm. Da lag es dann auch nahe, Speditionskaufmann zu lernen.
Ah, cool.
Ich hatte auch immer ein bisschen den Wunsch, ins Ausland zu gehen. Das hat dann auch geklappt über die Spedition, war in den USA, habe dort gearbeitet als Spediteur.
Was auch immer spannend ist, ne? Wie international die Karrieren oftmals sind oder eigentlich immer sind in der Logistik, ne? Weil du die Möglichkeit hast, auch in frühen Jahren schon ins Ausland zu gehen. Ne?
Ja, tatsächlich war das die Hauptmotivation, warum ich eigentlich Speditionskaufmann gelernt habe, weil ich im Umfeld von vielen mitbekommen habe, dass sie halt auch Spediteure waren. Dann gab es ja viele Leute, die haben dann in Hongkong gearbeitet etc. Die waren dann ab und zu mal wieder in Bremen und dann kriegt man die Geschichten mit und das war ja damals noch nicht so wie jetzt heute, wo man als Expat überall hingeht. Das habe ich dann auch später in meiner Karriere erlebt. Aber damals als junger Mann war es natürlich noch alles sehr exotisch und sehr aufregend. Und ich wollte gerne ins Ausland und deswegen Speditionskaufmann.
Ja. Und in welchen Branchen warst du bisher unterwegs?
Ja, mein Lebensweg ist ein bisschen bunter gewesen tatsächlich. Also die Verbindung zum Hafen ist schon dadurch da, dass ich schon als Schüler im Hafen immer gearbeitet habe und mir ein bisschen Geld nebenbei verdient habe. Dann, wie gesagt, Speditionskaufmann im Ausland gearbeitet habe, dann wieder nach Deutschland gekommen bin, weil ich gerne studieren wollte. Mhm. Ich habe ein bisschen später studiert, habe dann nochmal bei Jakob Suchard gearbeitet, auch ein Bremer Unternehmen, wahrscheinlich auch noch dem einen oder anderen heute bekannt, wer gerne Kaffee trinkt, den Jakobskaffee gibt es ja noch.
Ja, ja.
Und dann habe ich tatsächlich mit 28,5 in Bremen studiert und habe gar nicht Logistik studiert. Ich habe Marketing studiert, den Schwerpunkt. Hm. Ich wollte nie wieder einen LKW oder eine Palette sehen. Wollte wirklich was ganz anderes machen und hat nicht geklappt. Bin wieder in der Logistik. Könnte jetzt auch kokettieren, könnte sagen, aus mir hätte was werden können, aber tatsächlich bin ich dann wieder in der Logistik gelandet über eine Diplomarbeit, die ich für Dr. Oetker geschrieben habe in Danzig. Und dann hat sich ergeben, dass ich, das war tatsächlich ein Logistikthema im weitesten Sinne. Und während dieser Diplomarbeit habe ich gemerkt, das bin ich. Das ist das, was mir Spaß macht. Da habe ich Freude dran, Prozesse, Zahlen, all diese Themen. Mhm. Und somit bin ich dann der erste Logistik-Trainee bei Dr. Oetker geworden.
Okay, spannend. Mhm. Jetzt bist du seit 2 Jahren, aber erst im Buchhandel. Auch im Handel oder was? Hast du da vorher schon mal eine Handelsstation gehabt?
Ja, also ich habe noch ein paar andere Stationen gehabt. Ich war dann tatsächlich.
Wir wollen nicht deinen ganzen Lebenslauf abklappern, aber
nein,
ein paar Stationen.
Nein, aber vielleicht also so Namen wie Adidas, Chibo. Hier in Bremen, das Hochregallager, da durfte ich...
Das alle kennen, wenn sie vorbeifahren?
Das eigentlich fast jeder kennt aus der Branche, weil es war auch in der Größenordnung das erste, also das größte vollautomatische Hochregallager Europas. Da durfte ich dann mit der BRG zusammen das in Betrieb nehmen auf der Chibo-Seite. Mhm. Dann Adressen wie Adidas, Gebrüder Heinemann. Ich war relativ lange in Hamburg, deswegen wohne ich in Hamburg bei Gebrüder Heinemann, weltweiter Reisemarkt, Peek & Cloppenburg und jetzt bei Thalia. Also das heißt...
Ganz schön einiges erlebt schon.
Ja, wobei ich...
In seinen jungen Jahren.
Ja, in meinen jungen Jahren, absolut, ja. Dazu muss man sagen, es gibt Karrieren, die ich kenne, die immer in einem Unternehmen waren. Das ist mit Sicherheit auch, hat viele Vorteile. Meine Karriere ist ein bisschen anders verlaufen und ich muss sagen, ich bin auch nicht traurig drüber. Ich durfte unglaublich viele tolle Sachen sehen, tolle Menschen kennenlernen und ich habe in fast 40 Ländern Logistikprojekte gemacht, So, und das möchte ich nicht missen. Also jeder hat ja so seinen eigenen Weg und bei mir haben sich immer wieder Türen aufgemacht, die fand ich spannend. Auf der anderen Seite habe ich, bei manchen Unternehmen war ich 10 Jahre oder 6 Jahre, also das ist ja dann auch ein bisschen länger.
Ja.
Und jetzt bei Thalia seit 2 Jahren.
Seit 2 Jahren bei Thalia, Buchhandel. Geben wir uns mal ein bisschen so die Einführung in den Buchhandel. Also über das Thema habe ich noch gar nicht gesprochen in diesem Podcast, in diesen 250 plus Episoden. Na gut, jetzt gibt es nicht so viele Buchhändler, mit denen man sprechen könnte, deswegen ist das nochmal was ganz Neues, was Frisches.
Ja.
Ich glaube so der, in Anführungszeichen der Laie, hat so den Eindruck, oh, der Buchhandel, da ist ja einiges an Transformationen schon seit vielen, vielen Jahren unterwegs. Die Branche ist gebeutelt, da sind die großen Player und das ist alles wirklich in einem unglaublichen Wandel. Gib uns mal so 2025 deinen Einblick. Jetzt hast du 2 Jahre die Branche beobachtet, vielleicht auch schon vorher. Was ist im Buchhandel gerade, was sind die großen Trends, was ist da gerade los?
Also tatsächlich ist der Buchhandel, also auf der einen Seite ist es erstmal ein Handelsmodell, das darf man nie vergessen. Also da muss man vielleicht auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, es ist Handel. Und da gibt es schon Parallelen auch meinetwegen zum Textilhandel und so weiter, wenn wir über Omnichannel reden, wenn wir über Filialbestückung und sowas reden. Aber dennoch ist der Buchhandel tatsächlich dann auch wieder anders und ich habe durchaus schon etwas komplexere Geschäftsmodelle kennengelernt. Tchibo Push-Pull seinerzeit Vorreiter gewesen, dann Gerüder Heinemann, man geht in Sicherheitsbereiche an den Flughäfen, das ist nicht trivial, das ist schon mit entsprechenden Anforderungen an die Supply Chain, an die Logistik verbunden. Der Buchhandel funktioniert nochmal ein bisschen anders. Und ich muss sagen, ich bin jetzt 2 Jahre da und man sagt so ein bisschen intern, es braucht auch seine 2 Jahre, um überhaupt da anzukommen. Also ich fange mal damit an, der Buchhandel hat seine eigene Sprache. Wir reden sonst ja im Handel von Retouren, im Buchhandel heißt das Remission. Damit fängt das schon an. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Da gibt es dann auch eine umfangreiche Bibel, wo man nachlesen kann, was es alles an Sonderbegriffen und Fachbegriffen gibt. Mhm. Das ist schon mal das erste Thema. Das nächste Thema ist einfach, dass es eine etwas tradierte Struktur hat. Es gibt eine Vielzahl von Playern, die in unterschiedlichen Wegen miteinander verbunden sind. Es gibt Verlage, es gibt sogenannte Barsortimenter, wieder ein neuer Begriff, was Großhändler im weitesten Sinne sind, die aber auch eine Logistik anbieten. Es gibt Verlagsauslieferungen, dann gibt es die Händler selber. Also da gibt es wirklich ein Netzwerk, das muss man erstmal durchdringen und verstehen, damit man dann auch nachher vernünftig über Prozesse reden kann.
Jetzt hat diese, ich habe es eben schon mal erwähnt, die Branche natürlich eine enorme Transformation ja schon mitgemacht. Das war so eine der ersten Branchen, neben der Musikbranche, die so richtig volle Breitseite sozusagen die Digitalisierung erfahren hat. Früher alles über Filialgeschäft, heute kannst du gleich noch ein paar Worte drüber verlieren, was tatsächlich online versus offline, Store versus Omnichannel und so weiter drüber sprechen. Wo steht denn Thalia da aktuell? Also gefühlt in jeder deutschen Großstadt, im Innenstadtbereich, in der Einkaufszone, in der Fußgängerzone gibt es ein Thalia, manchmal mehrere. Gesundes Geschäft oder vor welchen großen Herausforderungen steht ihr aktuell?
Also grundsätzlich ist es erstmal in der Buchbranche so in der Tat. Das ist, du hast Musikbranche das verglichen und so, das ist ein guter Vergleich. Die Buchbranche hat ja alleine durch einen großen Player, der weltweit aktiv ist, schon eine Zäsur erfahren. Und 98 wurde in Deutschland das erste Buch von denen ausgeliefert. Dadurch gab es natürlich schon einen Umbruch. Und für eine, ich sag's mal, eher tradierte Branche war das natürlich erstmal einfach ein Event, wo man gesagt hat, wie gehen wir damit um? Man musste sich da erstmal schütteln und das verstehen, was da jetzt passiert. Der große Player, von dem ich gesprochen habe, Amazon, ist ja nur ein Buchhändler eigentlich. Und das hat sich ja aus Buchhandel heraus entwickelt, was wir heute sehen. So, und das war einfach ein Gamechanger. Und tatsächlich für Thalia ist es so, Thalia hat darauf reagiert, indem man wirklich Omnichannel-Händler ist. Und ich darf vielleicht sagen, Thalia, das ist weltweit einmalig in der Branche. Wir sind tatsächlich nicht Amazon ist Marktführer, sondern Thalia ist in der Dachregion Marktführer. Sowohl im digitalen Bereich als auch im Filialbereich. Und das spricht ja für sich, dass es viele Herausforderungen gibt, wenn wir gleich noch sicherlich drauf kommen. Aber dass wir sehr gut darauf reagiert haben.
Gibt es vielleicht mal ein paar Eckdaten, so viele Leute, die zwar so wie ich an den Thalia-Filialen häufig vorbeilaufen, aber so ein paar Eckdaten, wie viele Filialen, nur Dachregion, oder gib mal so einen Überblick über das Konstrukt Thalia.
Also erstmal ist es super erfreulich, dass ganz viele Leute nicht an Thalia vorbeilaufen, sondern da reingehen.
Wie ich zum Beispiel.
Du gehst natürlich auch immer rein, ganz klar. Und Der nächste Punkt ist, Thalia ist ein Unternehmen, ist ein Händler, ein deutscher Omnichannel-Händler. Wir sagen es nicht nur, wir sind es auch wirklich. Wir erreichen die Kunden auf allen Kanälen. Wir machen knapp 1,9 Milliarden Umsatz, haben etwas über 550 Filialen. Das ändert sich, also während wir beide jetzt hier gerade sitzen, macht schon wieder die nächste Filiale auf. Wir wachsen wirklich.
Besser, wenn Sie auch mal das, wenn Sie zumachen, das ist schon mal der erste.
Ja, absolut. Ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, Thalia ist ja ein extrem wichtiger Baustein mittlerweile, die Filialen für die Innenstädte in Deutschland und Österreich und der Schweiz. Gehe heute durch Innenstädte, du kennst das Thema, wir reden sehr stark über die Probleme in deutschen Innenstädten, dass die Attraktivität nachlässt. Und Thalia ist mit einer der, sage ich jetzt mal, Ankerhändler in den deutschen Innenstädten und macht es interessant. Und kommen wir ja auch gleich noch drauf. Aber nochmal knapp 6.800 Mitarbeiter, um die Eckzahlen zu nennen, 1,9 Milliarden Umsatz, über 550 Filialen. Wir haben eine sehr gute digitale Basisplattform. Mit Tolino bieten wir dann eben auch E-Reader an und solche Themen. Da sind wir überall breit und gut aufgestellt.
Jetzt haben wir eben schon erwähnt, du bist vor 2 Jahren in die Buchbranche gekommen, zu Thalia. Hast davor schon viele andere Situationen, Logistik, Supply Chain erlebt, also sehr, sehr breites Spektrum an Erfahrung. Was hat dich am meisten überrascht, als du reingekommen bist? Außer die Tatsache, dass so viele spezielle Begriffe verwendet werden. Aber was war so, wenn du nochmal zurückblickst, was war so, wow, das ist ja richtig, richtig anders, als ich gedacht hatte.
Ja, im Grunde genommen schon die Themen, die ich eben gesagt habe. Dieses Netzwerk, diese eigene Sprache, dieses überhaupt erstmal zu verstehen, diese Prozesse zu durchdringen. Weil wenn du was optimieren oder verbessern willst, dann musst du ja erstmal verstehen, was du da überhaupt machst. Und
gib mal ein Beispiel für einen Prozess, wo du sagst, so einen Prozess habe ich wirklich in noch keiner anderen Branche erlebt.
Ja, zum Beispiel, wie mit Remission oder Retouren umgegangen wird, wie die zurückgefahren werden. Es gibt körperlose Remissionen, es gibt dann Remissionen, die wirklich zurückgeführt werden, wie der ganze Prozess dahinter verläuft. Dann sicherlich ein Thema, was auch für mich ein bisschen neu war, ist eine begrenzte Anzahl an Playern im Markt. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel im Transportbereich. Da gibt es in Deutschland 2 deutschlandweite Bücherdienste, die Bücher ausliefern. Das sind 2 Großhändler. Dann noch einen lokal behafteten Großhändler, der auch deutschlandweit kann, aber eher im süddeutschen Bereich unterwegs ist. So, wenn du jetzt aber bei einem Unternehmen wie Peek & Cloppenburg oder sowas bist oder bei einem Unternehmen wie Adidas, da hast du im Transportbereich ja die ganze Bandbreite, die du nutzen kannst. Und jetzt hast du auf einmal im Transportbereich nur 2 bzw. 3 Player. So, das verändert ja schon mal ganz viele Dynamiken. So, und das verändert natürlich vielleicht auch eine Struktur, wie was Services angeht etc. So, wenn man mal guckt, wie sich die Branche im Transportbereich entwickelt hat, auch in den letzten Jahren. Und dann muss man natürlich schauen, hey, ist denn das, was ich jetzt vorfinde im Buchbereich, sind wir da auch gut unterwegs? Und da reden wir natürlich auch mit unseren Partnern drüber, tauschen uns da intensiv aus, ob wir denn nicht noch Dinge weiterentwickeln müssen gemeinsam. Das ist erstmal eine Situation, die war für mich erstmal neu, dass ich eben nicht diese Bandbreite habe, sondern dass es eben im Buchbereich sehr auch starre Abläufe gibt, wo man sagt, das war immer so. Das macht man so. Oder ein anderes Thema ist Buchpreisbindung. Das Buch an sich ist ein Kulturgut. So, das ist jetzt nicht von mir ausgedacht, das ist wirklich ein feststehender Begriff. Ja. Und auch da spielt zum Beispiel auch Politik mit rein etc. Also dass es durchaus ein Thema ist, was ja auch schön ist, dass das Buch eben durchaus im Fokus auch von der Politik ist, weil es eben ein Kulturgut ist. Damit verbunden sind aber viele, viele Dinge, die man einfach berücksichtigen muss. Wir haben eine Buchpreisbindung und viele andere Themen. Das muss man immer so ein Stück weit mit berücksichtigen. Die hast du in vielen anderen Handelsformaten einfach nicht.
Ja, ja. Aber lass uns mal diese Kette verstehen. Das ist interessant, weil da ergeben sich Besonderheiten, die vielleicht auch noch einzahlen auf das, was wir jetzt gleich sagen. Beschreib mal diese typische Kette vom Verlag sozusagen zum Endverbraucher und dann auch wieder zurück mit diesen Retouren. Wie sieht das typischerweise aus und gibt es da auch Abzweigungen? Jetzt kommt es natürlich auch Omnichannel nochmal und sowas, aber erstmal ein typisches Filialgeschäft zum Beispiel benutzen. Wie sieht die typische Lieferkette aus? Wer produziert beispielsweise die Bücher? Von wem werden sie ausgeliefert? Über den Großhandel zu euch, in die Filialen und so weiter und so. Leger, das würde ich mal gerne mal verstehen, wie eigentlich diese Kette aussieht.
Ja, grundsätzlich ist es so, nehmen wir einfach mal, es kommt ein neuer Titel raus, das nennt sich dann eine Novität.
Eine Novität
ist dann zum Beispiel von Dan Brown, der neue Roman, der kommt raus, der wird dann gedruckt, der wird dann von uns bestellt, der liegt dann sowohl bei den Großhändlern als auch, dass wir ihn eben bestellen, dann wird er von den Verlagen ausgeliefert, über deren Druckbereich, wie gesagt, gedruckt, dann an uns ausgeliefert. Wir haben ein Zentrallager, Thalia.
Darf ich da schon mal ganz kurz einhaken, weil das ist ganz interessant. Ich will auch in Richtung Demand Forecasting beispielsweise. Ja. Inwieweit arbeitet ihr schon frühzeitig bei solchen Neu-Releases beispielsweise mit Verlagen zusammen, dass ihr genau wisst, wann was kommt, wie viel ihr bestellen müsst, tauscht ihr Daten aus, macht die gemeinsame Planung, da kann er schon mal, die Zuhörer können nicht sehen, dass du den Kopf schüttelst, aber da will ich rein, ne? Weil da wird es ja schon mal spannend. Ja. Ich will jetzt nicht ablenken von dieser gesamten Kette, die kannst du gleich weiter beschreiben, aber lass uns mal da kurz reingehen, wie dieses Planungsthema tatsächlich und diese Zusammenarbeit zwischen, New Release ist ja super spannend, weil wer weiß, ob das Buch einschlägt oder nicht. Und wer weiß, was auf TikTok los ist und dass auch plötzlich irgendwie zu Nachfrageschwankungen kommt in eine oder andere Richtung, wie auch immer. Erklär mal ganz kurz, wie da schon frühzeitig so diese Planung eigentlich funktioniert.
Also natürlich gibt es diesen Austausch mit den Verlagen und natürlich einigen wir uns im Vorfeld darüber schon, welche Mengen wir abnehmen etc. und welche Richtung das gehen soll. Wir beplanen das auch bei den Novitäten, was brauchen wir an Mengen. Das läuft aber tatsächlich, wir kommen ja hier in unserem Gespräch auch noch darauf, was wir jetzt aktuell bei Thalia machen. Das hat ja einen Grund, warum ich bei Thalia bin. Wir bauen ja die gesamte Logistik um. Wir sind gerade in einer richtig großen Transformation, weil wir viele von den Themen, die du eben angesprochen hast, in dieser Form eben noch nicht betreiben. So, und vielleicht hier und da auch noch ein bisschen, sage ich jetzt mal, händisch unterwegs sind und noch nicht so automatisiert diese Abläufe haben, wie wir es gerne wollen. Aber da kommen wir sicherlich gleich drauf. Im Moment ist es tatsächlich, natürlich gibt es Absprachen mit den Verlagen, wir wissen, was wir nehmen wollen. Da gibt es auch natürlich vertragliche Vereinbarungen etc. Dann werden die Mengen bestellt, geordert. Die ziehen wir dann auf unser Zentrallager. Das ist zurzeit in Hörsegau in Thüringen. Machen wir mit unserem Partner Renos. Dort haben wir ein Zentrallager, das bestücken wir damit, beziehungsweise natürlich sind die Mengen auch bei den Großhändlern, was ich eben gesagt habe, aber wir versuchen gerade die Novitäten erstmal entweder über unser Zentrallager zu bestücken oder wir arbeiten mit einem Großhändler eng zusammen, auch im Transportbereich, wo wir auch einen bestimmten Ablauf, ein Cross-Dock-Verfahren haben. Dort werden die Novitäten reingespült und dann gehen die raus an die Filialen. Dann bestücken wir mit der ersten Allokation die Filialen, dass der Dan Brown Roman dort liegt für unsere Kunden, für dich, weil du gehst ja nicht vorbei an Thalia, du gehst ja rein.
Ja.
So, und dass dann dort die Ware liegt. So. Und das Thema ist dann, wenn wir später mal Remissionen haben oder beziehungsweise wenn dieser Artikel dann, ich sag mal, irgendwann nicht mehr so nachgefragt wird, dann hast du in anderen Branchen kannst du zum Beispiel einen Artikel runtermarken, einfach so lange, bis er sich verkauft. Ja. Das geht nicht aufgrund der Buchpreisbindung bei uns
nicht,
ohne
nicht
weiteres.
Die Modebranche.
Nein, ja. Nicht wie in der Modebranche. Also bei uns geht das nur bedingt, weil wir eine Buchpreisbindung haben. Sei denn, Bücher gehen irgendwann nach einer bestimmten Zeit, gehen sie aus der Buchpreisbindung raus und dann kann man das anders gestalten. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Das heißt, da fängt es schon an, dass wir mit den Remissionen oder mit den Retouren eben dann schon mal anders umgehen müssen. Da gibt es dann sogenannte Abrufe, dass wir dann nur bestimmte Mengen wieder aus der Filiale wieder zurückbekommen. Die gehen dann wieder zurück nach Hörsegau, werden dort in unser Zentrallager, werden dort wieder überarbeitet und dann werden sie entweder wieder in den Verkauf gebracht oder sie gehen im Zweifel eben auch zum Verlag zurück. Dazwischen sind aber jetzt, das wird ein bisschen in den Rahmen sprengen, noch ein paar Schritte, die das dann eben auch ein bisschen anders gestalten.
Ja, aber du hast eben dieses Lager angesprochen. Bedient ihr mit diesem Lager sowohl das Filialgeschäft als auch Online-Bestellungen?
Ja, beides.
Okay.
Das ist. Also wir haben zurzeit ein Zentrallager in Hörsegau, was ich eben gesagt habe. Würde ich gleich, wenn wir das Thema Transformation ansprechen, noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen wollen. Und wir arbeiten natürlich eben mit den Großhändlern zusammen und bei dem einen Großhändler haben wir dann noch dieses Cross-Stock-Verfahren, so nenne ich das jetzt mal, wo wir auch eine größere Menge drüber abspielen hier oder beziehungsweise ausliefern dann insbesondere an die Filialen.
Genau. Interessant, dass ihr es so macht. Ich habe auch schon andere Ansätze gehört, gerade aufgrund der Tatsache, dass die Belieferung vom Filialgeschäft natürlich völlig anders ist als die Belieferung von Endverbrauchern, wo im Zweifel ja. Einzelbestellungen jetzt keine großen Mengen versus Paletten oder wie wird angeliefert in Filialen?
Ja. Wir haben Boxen, Transportboxen, die wir jetzt gerade umstellen und damit wird dann die Filiale beliefert. Die Transportboxen sind dann wieder auf einer Palette. In der Tat. Und damit beliefern wir die Filialen. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, über Cap-Dienste die Filialen zu beliefern und so weiter. Also eigentlich hast du alle Transportformen, die bei den Filialen eintreffen. Aber wenn wir jetzt wirklich Belieferer auf Zentrallage...
Ist, ne? Super komplex, das Ganze.
Ja, ist natürlich eine Herausforderung für die Filialen. Aber der Ablauf ist gelernt. Und wir schaffen jetzt gerade mit der Transformation überhaupt die Basis, dass wir all diese Dinge überhaupt mal uns genauer anschauen können, um sie dann auch zu optimieren in der Zukunft.
In den Filialen selber, wir als Verbraucher sehen ja nur diesen Verkaufsraum, ist dahinter noch irgendeine Art Lager? Ist da noch viel Bestand, der hinten im Lager
ist? Auch das
ist eigentlich im Prinzip nur den Regalen, die man vorne sieht?
Nee, das ist tatsächlich aber auch wieder das Klasse. Da gibt es wieder Parallelen zu anderen Handelsformaten. Das ist immer eigentlich das Gleiche. Es gibt da sehr unterschiedliche Formen. Es gibt durchaus Filialen, die größer sind. Wir haben ja ein paar Flagship-Stores, die wirklich auch wirklich sehr gelungen und sehr schön sind und wo man dann auch in der Logistik noch ein bisschen anders gedacht hat, wo man tatsächlich an der Rampe noch ein bisschen Platz hat, wo man Ware hinstellen kann, wobei es auch sehr begrenzt. Dann hast du kleine, wir haben ja unterschiedliche Größen bei den Filialen. Wir haben kleinere Filialen, wo es wirklich wenig Platz gibt, wo man wirklich ein bisschen jonglieren muss. Bis hin, das kenne ich auch aus anderen Handelsformaten, wenn du gerade in Malls oder sowas bist, da hast du immer wieder das Problem, da hast du gar keinen Lagerplatz. Da musst du dann wirklich im Grunde genommen just in time arbeiten, dass Behälter dort aufgenommen werden und Altbehälter sofort ausgetauscht werden, wo es dann wieder ein bisschen schwieriger ist, wo du mit Hubs arbeiten musst, um an die Malls ranzukommen. Das unterscheidet sich bei uns nicht von einem Textilhändler dann, oder was auch immer.
Und dann super nervig, wenn dann plötzlich der Cap-Dienstleister und dann LKW und dann müssen das Personal dann die Waren entgegennehmen und dann weiß nicht, wohin damit. Dann muss es einsortiert werden, solche Dinge wahrscheinlich.
Ja, aber ich glaube, da sind wir jetzt, viele Händler haben diese Herausforderung.
Das tägliche Brot.
Da arbeiten auch viele Händler dran und auch an Konzepten, um das zu verbessern. Einige Händler haben es besser im Griff, andere haben dann wieder, kämpfen da noch ein bisschen. Ich glaube, das hängt auch immer wieder an den Formaten, wie die Filialen, ob ich jetzt, wie gesagt, in der Mall bin, ob ich in der Fußgängerpassage bin, ob ich das vielleicht eher außerhalb habe und Gegenden, wo eben so ein paar Händler eben sind, hier das klassische Modell, wo dann noch die Tankstelle ist und sowas. Ich glaube, das hängt immer davon ab, wo die Filialen sind und ich glaube, fast jeder Händler macht sich da intensiv einen Kopf drüber. Es gibt auch Kooperationen und Diskussion. Wir tauschen uns auch mit anderen Händlern intensiv aus, welche Modelle es da gibt, haben da sehr guten Austausch auch für verschiedene Themen. Aber nochmal, dazu muss ich sagen, wie gesagt, vor 2 Jahren habe ich vorgefunden, eine etwas tradierte Struktur und die versuchen wir gerade aufzulösen mit unserer Transformation, um genau diese Themen dann auch wirklich bespielen zu können.
Okay, perfekter Übergang zu dem Thema. Vor 2 Jahren bist du reingekommen, hast dann eine Strategie oder zumindest eine Vision entwickelt, die dann über eine Strategie auf die Straße gebracht wird sozusagen. Kannst du in ein paar kurzen Worten beschreiben, was die Vision war? Wahrscheinlich kamst du erstmal rein und hast dir erstmal selber ein Bild gemacht oder wurde dir vielleicht schon vorgegeben, wie die Vision sein soll. Gib da bitte einen Eindruck, wo du eigentlich hin willst, wo ihr eigentlich hin wollt mit der Supply Chain Logistik.
Vielleicht vorab, das ist jetzt nicht die erste Transformation, die ich mache. Ich habe das jetzt schon für andere große Unternehmen gemacht.
Und nochmal, bist du mit dieser Aufgabe und mit dieser Berufung ins Unternehmen gekommen?
Ja.
Also mit dem Auftrag sozusagen, diese Transformation durchzuführen.
Ja.
Mit der Intention bist du eingestellt worden, bist reingekommen.
Ja. Okay. Das ist jetzt so ein bisschen, kommt meine persönliche Erfahrung und meine persönliche Sicht damit drauf. Es gibt so ein bisschen vor Corona und nach Corona. Während Corona haben ja viele Handelsunternehmen erkannt, dass Logistik Supply Chain durchaus Sinn macht, dass man das im Griff hat. Vor Corona war es oft doch so, dass man gesagt hat, ja gut, klar, wir brauchen auch Logistik, die Ware muss da irgendwie hinkommen. Aber eigentlich ist ja die Marke und das habe ich ja alles erlebt. Und während Corona hat man gemerkt, hey, das ist ein Riesenvorteil und machen wir uns auch nichts vor. Viele Händler, die haben ja die gleichen Formate, die haben ja die gleichen Produkte da stehen. Und viele Kunden entscheiden halt, ob sie die Produkte, die sie haben wollen, dort kriegen, ob sie verfügbar sind oder auch nicht. Und das hat man während Corona deutlich besser erkannt. Und dann konnte man im Markt auch ein bisschen beobachten, so eine Bewegung, dass man gesagt hat, hey, wir müssen unbedingt was für die Logistik tun. Und so war es auch bei Thalia. Man hat gesehen, hey, wir müssen in der Logistik einfach besser werden. Wir müssen uns dafür aufstellen. Und dann sind wir wieder bei dem Unternehmen Amazon. Wenn du die als Wettbewerber hast, bist du gut beraten, dich da auch aufzustellen, weil das ist nicht ganz so schlecht, was sie in der Logistik machen. So muss man ja so sagen. Und insofern waren wir dann natürlich als Thalia gefordert. Und dann finde ich oftmals eine Situation vor, das ist jetzt so einfach so ein bisschen mein persönlicher Blick da drauf, weil es nicht das erste Mal war, dass ich in ein Unternehmen komme, wo man sagt, hey, wir wollen Logistik neu machen. Wir müssen da auch was machen. Wir haben sogar schon ein Grundstück gekauft und wir wollen da auch ein Lager bauen. Und dann freut man sich darüber und ich denke, oh, also es gibt schon ein Grundstück. Das heißt, da ist schon was determiniert worden, wo ich noch gar nicht weiß, ob ich das so machen würde. So, und das habe ich tatsächlich jetzt schon öfter erlebt, bis hin zu dem Punkt, wo man sagt, wir bauen ein neues Lager und damit haben wir eine neue Logistik. Und ich muss immer wieder Menschen dann erklären, wenn du ein neues Lager baust, hast du ein neues Lager. Damit hast du noch lange keine neue Logistik. Das sind zwei ganz unterschiedliche Themen. Und auch hier war es so, es gab schon ein Grundstück. Zum Glück ist es wirklich so, dass es auch wirklich passt, wo wir hinwollen. Wir bauen jetzt gerade einen großen Standort in Mahl. Wir haben jetzt am 1. Oktober haben wir ein Early Access dort, fangen dann an, die Intralogistik zu verbauen. In diesem Fall, das Grundstück gab es schon, als ich kam, auch die Idee, ein eigenes Lager zu bauen. Wir werden also zukünftig die Dachregion mit zwei Zentrallagern bearbeiten. Einmal in Hörsegau mit unserem Partner Renos, mit dem wir langjährig und vertrauensvoll schon zusammenarbeiten. Und dann kommt noch hinzu ein eigenes Lager in Mahl, wo wir wirklich anfangen, eine eigene Logistik aufzubauen. Und in diesem Fall ist es so, das trifft sich gut, wir haben den Schwerpunkt unseres Filialnetzes in Nordrhein-Westfalen. Insofern passt Mahl sehr gut. Dann ist Mahl einfach auch noch eine Region, die bis vor 10 Jahren sehr intensiv Bergbau hatte und etwas gebeutelt ist. Heißt dann für den Logistiker natürlich, weil wir entsprechend Fachkräfte brauchen, beziehungsweise auch gerade im Blue-Collar-Bereich Mitarbeitende fürs Lager, dass das natürlich schon eine tolle Situation ist für Mahl und für uns. Wir arbeiten auch mit der Stadt Mahl ganz toll zusammen und die sind natürlich froh, dass wir kommen als Arbeitgeber. Und wir sind froh, dass wir dort sind, weil wir dort dann eben natürlich auch entsprechende Arbeitskräfte auch finden können. Jetzt haben wir dieses Lager gehabt, da habe ich gesagt, jetzt müssen wir uns aber auch Gedanken machen, wie wir denn diese zwei Zentrallager bespielen. Und was wir derzeit machen, die Transformation, die wir vor 2 Jahren gestartet haben, ist, wir bauen aktuell ein eigenes Lager, das wir selber bewirtschaften im Mahl. Wir haben Hörsegau, dort sind wir mit den manuellen Prozessen aufgrund unseres Wachstums nicht mehr vorangekommen und haben dort einen Autostore reingebaut, das zusammen mit Renos. Das Autostore ist jetzt seit Mai live, wir sind sogar vor der Zeitschiene gewesen. Das ist für uns relativ wichtig als Backup jetzt fürs Weihnachtsgeschäft. Das läuft sehr erfolgreich dort. Das sind so verschiedene Schritte, die wir in unserer Transformationsplanung haben. Mahl als nächstes, dann bauen wir dort noch perspektivisch, neben Mahl wird noch ein Druckbetrieb aufgebaut. Das heißt, wir werden zukünftig als Thalia auch in der Lage sein, Bücher selber zu drucken. Und das Ganze muss natürlich noch bespielt werden mit einer entsprechenden Software bzw. IT. Das heißt, wir einmal im Mahl selber ein neues Lagerverwaltungssystem, EWM, für die Experten aus der Logistikbranche, SAP EWM. Und wir bauen da drüber ein OMS-System und ein Forecast- und Replenishment-System. Das ist das, was du eben erwähnt hast, die Frage, dass wir das automatisiert in Zukunft können, also auch eine integrierte IT-Plattform in der Supply Chain haben, um genau diese Themen, die du eben angesprochen hast, dieses Zusammenspiel mit Verlagen etc., Demand, das ganze Thema Forecast wirklich bespielen zu können. Oben drüber kommt perspektivisch dann noch ein APS-System. Dann gucken wir uns im Moment nochmal auch mit unseren Partnern zusammen den Transportbereich an, wie wir uns da optimieren können. Das Ganze wird dann noch, das hast du nicht wirklich dezidiert immer auf diesen Projektzeitplänen drauf, aber wir bauen noch eine komplette eigene Logistikorganisation mit Experten auf. Also als ich anfing vor 2 Jahren, da haben wir angefangen, da waren sehr viele Menschen dort, die halt, ich sag mal, Auftragsbearbeitung oder sowas gemacht haben. Mittlerweile, nach 2 Jahren, kann ich sagen, ich habe eine Organisation mit Projektingenieuren, mit Projektmanagern, mit Spezialisten in allen Bereichen. Und diesen Step, den wir machen, war vor 2 Jahren waren es etwas über 60 Leute. Und wir werden Ende nächsten Jahres schon bei knapp 500 Leuten sein, perspektivisch bei 900 bis 1000 Leuten.
Ach Gott.
So, und das ist etwas, und jetzt kommt vielleicht, das alles machen wir in 3 Jahren. So, wir haben jetzt in den nächsten 6 Monaten haben wir alleine 10 Go-Lives für verschiedene Teilgewerke vor uns. Das ist herausfordernd. Also wir haben es ein bisschen eilig. Wir machen gerade ein bisschen Tempo.
Wie gelingt es da, einen Fokus zu bewahren? Also du hast jetzt ganz, ganz viele, massenweise Notizen nebenbei gemacht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit den ersten Fragen. Ja. Aber die Gefahr, die du dabei läufst, ist natürlich, dass du dich da verzettelst. Ne? Also gerade wir fangen einen neuen Druckbetrieb an. Das ist immer noch völlig ein anderes Geschäft beispielsweise, als einen Handel zu betreiben, wenn du anfängst, selber zu produzieren und das nochmal irgendwie einzufügen und ins Gesamtgefüge reinzupassen.
Ja.
Wie gelingt es euch da, nicht den Fokus zu verlieren? In all den Dingen, die du gerade besprochen hast, innerhalb von 3 Jahren auch noch.
Also tatsächlich, erstmal dann sind wir wieder vorne an bei deiner Frage, was habe ich vorgefunden, wie geht das dann los, wenn du sowas machst? Das Wichtigste für mich ist eigentlich erstmal, einen Blick nach vorne zu haben, eine Strategie. Ich bin jetzt nochmal bei dem Punkt, dass mir dann öfter mal gesagt wurde, hey, wir bauen ein neues Lager, dann bauen wir eine neue Logistik. Und dann kommt von mir immer die Frage, also jemand, der das schon öfter gemacht hat, ja, aber wo wollt ihr denn hin? Was ist denn das Ziel am Ende des Tages? Und deswegen die erste Übung, die ich immer mache, ist, und in der Regel mache ich das dann tatsächlich, dass ich mir dann einen externen Partner suche, mit dem ich das mache, der den Blick ein bisschen von außen hat, grundsätzlich erstmal eine Strategie festzulegen. Wo wollen wir hin? Was soll am Ende des Tages dabei rauskommen? So, das heißt, welche Service-Level sind wichtig? Was sagt das über die Kosten? Wo wollen wir mit den Kosten hin? Was ist denn das Potenzial, was wir heben wollen und was wir können? Und was müssen wir tun, damit wir das heben können? Welche Menschen brauche ich? Wie muss eine Organisation dafür aussehen, etc.? Und aus diesem Weg nach vorne, diese Übung haben wir bei Thalia auch gemacht, die habe ich auch bei anderen Arbeitgebern gemacht, dann hast du ein klares Bild und ich will jetzt nicht von einer Vision sprechen, sondern einfach eine Strategie, ein Bild nach vorne, da will ich hin und darauf raus baust du, und das ist für mich ein wichtiges Thema, eine Roadmap auf. Die Roadmap ist für mich dann immer sozusagen der Nordstern. Ich orientiere mich an der Roadmap, die muss auch ab und zu mal angepasst werden und ich baue dann eine Organisation mit Menschen auf, beziehungsweise auch mit externen. Ich kann sagen, hier arbeiten wir sehr eng zusammen mit der Beratung Vorflau, die haben wir getendert, die unterstützen uns da sehr eng, dass wir ein Programmmanagement haben. Wir haben oben drüber ein Programmmanagement, darunter haben wir Teilprojekte. Es gibt dafür eben entsprechende Projektleiter. Wir haben eine Organisation so aufgestellt, dass sie auch resilient ist, weil ich auch weiß, dass im Zeitablauf sich Dinge verändern. Menschen verändern sich. Menschen gehen auch mal aus dem Unternehmen raus, sodass ich da keine Lücke habe, weil bei diesem sehr engen Zeitplan kann ich es mir nicht leisten, können wir es uns nicht leisten, dass dann eine Wissenslücke entsteht. Und so ist die Organisation intern aufgebaut, dass ich und dass wir eben Wissenslücken auch auffangen können, auch wenn mal jemand vielleicht das Unternehmen verlässt. Wobei im Moment kommen ganz viele Menschen und haben riesen Spaß daran, was wir machen, weil es eben sehr herausfordernd ist, was wir da machen. Innerhalb von kürzester Zeit einmal eine Organisation komplett umdrehen. Und es hilft tatsächlich auch natürlich ein Stück weit, dass ich das jetzt schon ein paar Mal gemacht habe in meinem Leben, auch für große Unternehmen. Und ich mache dann neue Fehler, aber vielleicht den einen oder anderen alten Fehler nicht mehr.
Mhm. Du hast eben gesagt, weil es eilt. Ich glaube, das war deine Begriffswahl. 3 Jahre sehr ambitioniert, gerade für so eine Roadmap,
super,
so eine Vision.
Ambitioniert.
Warum dieses Sense of Urgency, würde man sagen, warum so ein großer Zeitdruck dahinter?
Weil dann natürlich auch wir die Situation haben, dass das Unternehmen Thalia ist ein schnell wachsendes Unternehmen. Wir sind ein innovationsfreudiges Unternehmen. Wir haben den Drang, dass wir wirklich weiter unsere Position ausbauen wollen. Und wir sehen das einfach durch dieses Wachstum, was wir gerade vorantreiben. Das letzte Weihnachtsgeschäft in der alten Struktur war durchaus herausfordernd. Wir haben uns jetzt aufgestellt für dieses Weihnachtsgeschäft. Dazu muss man auch ein bisschen verstehen, in der Buchbranche. Wir machen ja nicht nur Buch, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen.
Wollte ich noch drauf zurück, aber da kommen wir gleich zu.
Wir haben 3 Standbeine. Das eine ist Buch, das andere sind Geschenkartikel. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr erfolgreiches Konzept. Das ist jetzt einfach mal ein Erfahrungswert von mir privat. Höre ich viel von Menschen.
Schreibwaren und sowas sind eigentlich immer so ein Anlaufpunkt. Und erstmal doch wieder, steht man plötzlich wieder vorm Buchregal und so.
Ich höre es auch sehr viel im Bekanntenkreis, die sagen, also wenn ich mal irgendwie ein Geschenk oder irgendwas brauche, dann gehe ich immer zu Thalia.
Ja.
Und dann finde ich auch nochmal ein Buch da.
Das ist natürlich das, was ich gerade beschrieben habe. Ne? Ja. Ja, ja, ja.
Und das nächste Standbein ist Spielware. Wir haben jetzt auch nochmal, das ging auch durch die Presse, auch nochmal mit Krömer bzw. Tosino haben wir auch nochmal eine Spielwarenkette akquiriert. Da bauen wir unsere Kompetenz auf. Wir haben in Münster ein ganz tolles Geschäft übernommen. Das Geschäft heißt Muck mit über 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche für Spielwaren. Und wir bauen unsere Kompetenz im Spielwarenbereich deutlich aus. Und das sind die drei Standbeine. Für den Logistiker dann wieder interessant, weil dann hast du wieder den Misch zwischen Buch mit all seinen Besonderheiten, aber dann hast du eben auch wieder das normale Geschäft, in Anführungsstrichen, wie eben mit Spielware, mit Geschenkartikeln etc. Und das macht es dann auch spannend und das sind drei sehr erfolgreiche Standbeine bei uns. Und das musst du dann natürlich in deine Roadmap, dann bin ich wieder bei meiner Roadmap, auch natürlich mit verarbeiten und da den Blick drauf haben, wie verändert sich die Struktur, wie verändert sich die Auftragsstruktur, weil du hast ja irgendwann mal eine Planung gemacht für dein Logistikzentrum. Bin ich jetzt noch in der Planung, bin ich da jetzt noch im Zielkorridor oder verändert sich da jetzt gerade eine ganze Menge? Das sind alles Herausforderungen tatsächlich, die wir aktuell haben. Und das Wachstum macht es notwendig, dass wir das jetzt schnell machen. Dass wir eben wirklich schnell unterwegs sind. Wobei, das ist jetzt aber auch dann nicht nur Thalia, das habe ich auch bei anderen Unternehmen erlebt und da sei mir auch nochmal eine persönliche Note erlaubt. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dann dauert das ganz lange, bis man sich entschieden hat in der Unternehmensleitung, hey, wir müssen was machen in Supply Chain, da wird da ganz lange drauf rumgekaut. Und dann ist immer wieder die Erfahrung, wenn es dann entschieden ist, dann soll es bitte gestern fertig sein. Ja. So, da leidet der Logistiker an sich manchmal ein bisschen drunter. Ich glaube, ich hoffe ja, dass wir ein paar Zuhörer haben.
Auf jeden Fall, kann ich garantieren.
Ja, okay. Ich glaube, der ein oder andere wird jetzt gerade schmunzeln und sagen, ja, Gott, das kenne ich auch. Das ist, ja, das ist tatsächlich etwas. Die Entscheidungsprozesse sind manchmal gerade in Bezug auf Logistik, Supply Chain ein bisschen länger. Und dann soll es bitte gestern fertig sein, weil man dann natürlich auch immer gegen das Wachstum der Unternehmen, ich will nicht gegen anarbeite, aber hinterherläuft ein Stück weit. Ja. Und deswegen jetzt die große Eile.
Jetzt hast du gerade zwei interessante, wichtige Dinge gesagt, und zwar Saison, also Geschenkartikel und Spielzeug, die beide eine starke Saisonalität haben. Mhm. Da ziehst du dir nochmal eine zusätzliche Komplexität mit auf den Tisch sozusagen, in der Art und Weise, wie du vorher sagst, beispielsweise, wie das Weihnachtsgeschäft für Spielzeug läuft oder für deine Geschenkartikel ständig wechselndes Sortiment und dann hast du zu hohe Bestände und Ostern ist vorbei, wie auch immer.
Ja.
Ist es das wert? In anderen Worten, du hast gerade beschrieben, das ist ein Vehikel, um die Leute in die Läden zu bekommen und dann idealerweise nimmt noch jemand ein Buch mit, weil er sowieso schon einen Schreibartikel oder ein Spielzeug oder, keine Ahnung, eine Kaffeetasse zu Weihnachten kaufen wollte. Ist es das wert, so eine Komplexität dann im Backend sozusagen bei der Logistik und Supply Chain gekauft zu nehmen, das Ganze auch dann zu steuern?
Sonst würden wir es nicht machen.
Ja, ich weiß, aber das war mehr eine rhetorische Frage. Ja, aber erklär mir bitte, was da so die Denke ist oder die Abwägung, die man da machen muss.
Also die Sortimente ergänzen sich tatsächlich hervorragend miteinander. Muss man so sagen, dass die Thematik ist natürlich, oder wenn man mal so ein bisschen vergleicht, die Unterschiede, Spielware ist oft großvolumiger. So, und das nimmt einfach auch Fläche in der Filiale weg. Und ist natürlich dann auch im Logistikprozess natürlich etwas anders als jetzt vielleicht das Buch. Oder ich sag mal die...
Auch andere Bezugskanäle, ganz andere
natürlich, Lieferanten und so. Sind andere Bezugskanäle, sind andere Lieferanten, die funktionieren auch wieder anders. Das gleiche für Nonbook, was wir da alles haben, das ist ja auch so ein Mix. Es gibt europäische Lieferanten, es gibt aber auch, wir bestellen auch Ware aus Asien, wir haben ja auch unsere eigene Marke. So, und das ist...
Mal, jetzt plötzlich habt ihr eine Long Lead Supply Chain da auf einmal, ne? Und mit allem, was da an Rattenschwanz dranhängt.
Genau. Ja. So, das heißt, das verändert das Bild ein bisschen. Und nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass diese drei Sortimente einfach sehr, sehr gut zusammenpassen. Und das sieht man ja auch, wenn man in die Filiale geht. Mache ich jetzt mal ein bisschen Werbung.
Ja, die passen zusammen aus Kundensicht oder aus Marketing-Sicht, aber die passen jetzt nicht besonders gut zusammen aus Logistik- und Supply-Chain-Sicht.
Doch, wenn du das Autostore anguckst, wir haben wir haben ja in Hirsegau das Autostore, habe ich ja eben erwähnt, und in Mahl bauen wir das größte Autostore Deutschlands rein. Also Stand heute, da gibt es ja gerade beim Autostore, das ist ja...
Teures Moment, Projekt, klingt nach einem teuren Projekt.
Das ist kostet 2 Euro, ja. Ja, aber es ist wert. Und tatsächlich ist es so, dass das Autostore, das ist ja im Moment schon eine sehr nachgefragte Automatisierungstechnik, auch weltweit. Die haben die Auftragsbücher voll, die Unternehmen, die das anbieten. Zu uns passt das wirklich sehr, sehr gut, dieses Autostore. Also man muss ja immer wieder gucken, bei der Automatisierungstechnik, passt das zu meiner Auftragsstruktur, passt das zu meinem Geschäftsmodell? Und das Autostore passt zu uns, weil wir haben auch bedingt durch das Buch, aber das ist auch bei Spielware etc. nicht anders. Wir haben einen relativ kleinen Teil an A-Artikeln. So, da müssen wir sicherstellen, dass wir den Durchsatz hinkriegen. Mal machen wir das zum Beispiel über eine Schnelldreherzone. Da hast du dann diese sogenannten Novitäten, zum Beispiel im Buch, was ich eben gesagt habe. Aber du hast ganz viele Artikel, gerade zum Beispiel Fachbuchbereich oder so, die liegen halt ein bisschen länger oder beziehungsweise werden jetzt nicht so nachgefragt. So, und da passt die Technik des Autostores, das heißt, auf einer begrenzten Fläche eine relativ hohe Dichte für die Lagerung. Im Durchsatz nicht ganz so leistungsstark vielleicht wie das eine oder andere Automatisierungstool, was es am Markt gibt. Aber für uns passt das eben sehr, sehr gut. Und da kannst du eben in diese Behälter, in diese Bins, kannst du genauso ein Buch einlagern, wie eben auch ein Spiel oder eben auch etwas aus dem Non-Book-Bereich. So, das heißt, diese Sachen passen sehr gut zu diesem Modell, was wir an Automatisierung rausgesucht haben. Und insofern funktioniert das auch gut zusammen. Also auch logistisch gesehen, sage ich jetzt mal, bin ich ganz froh, dass wir es so haben. Da kann ich dir sagen, wenn du bei anderen Unternehmen guckst, ich habe es ja eben erwähnt, ich war bei Heinemann, wenn du das da anguckst, das ist also vom hochwertigen Wein bis zum was nicht alles dabei und da hast du ganz andere Herausforderungen.
Ja.
Das passt bei Thalia gut zusammen, also nicht nur im Verkaufsbereich und macht nicht nur die Kunden glücklich, sondern es macht auch den Logistiker glücklich.
Okay, spannend. Jetzt hast du eben erwähnt in Mahl, also du hast erwähnt das bestehende Lager. In Hörselgau ist ein Lager, was sowohl Online-Channel als auch Filialgeschäft bedient. Ist es in Mahl genauso?
Genauso, ja. Okay. Wir wollen, beide Standorte können das Gleiche, das war uns extrem wichtig. Die Zuordnung im Filialbereich ist zunächst geografisch. Das wird sich im Laufe der Zeit sicherlich verändern mit dem Wachstum. Deswegen auch da sorgen wir wieder dafür. Deswegen bauen wir uns auch organisatorisch so auf und auch mit Tools, dass wir eine Netzwerkplanung durchführen können und auch diese Netze immer bespielen können und im Blick haben, ich sag mal, Service Level versus Kosten etc. Das Übliche, so dass dafür stellen wir uns auf. Und beide Standorte können das Gleiche, wobei natürlich mal, das machen wir selber. Und das ist auch vielleicht nochmal ein Paradigmenwechsel. Die Zuhörer jetzt, die aus der Branche kommen, können sich vorstellen, was dahinter steckt. Wenn man es immer nur gewohnt war, mit einem Dienstleister zu arbeiten, also die Logistik wirklich outgesourced hat, also wirklich komplett rausgegeben hat. Und jetzt geht man den Weg zurück und sagt, hey, wir bauen diese Kernkompetenz, weil wir es als Kernkompetenz wirklich für uns entdeckt haben. Oder auch definiert haben, die bauen wir jetzt selber wieder auf. Das ist auch nicht trivial. Du musst ja erstmal wieder eigene Experten haben, etc. Aber auch da würde ich jetzt mal sagen, bin ich dann sowas wie ein Experte dafür, weil das mache ich auch nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine eigene Expertenmannschaft aufbaue, die dann dieses Netz auch bespielt. Und das ist jetzt wieder etwas, da kann man wahrscheinlich abendfüllend mit Logistikern drüber diskutieren. Ich habe die Diskussion schon oft geführt, Dienstleister versus selber machen. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir bei Thalia genau richtig damit sind, das selbst zu machen, den Kern, den Nukleus. Natürlich arbeiten wir mit Partnern zusammen und das wollen wir auch. Und wir haben langjährige, vertrauensvolle Beziehungen, dafür steht auch Thalia. Aber es sind unsere Prozesse. Und ich bin tatsächlich sozialisiert worden durch die Leute, die mich ausgebildet haben. Egal was passiert, ich möchte Prozesshoheit haben. Ich als Logistiker, das sind meine Prozesse, niemand darf das besser verstehen als ich selber. Ich möchte Prozesshoheit haben. Und wenn ich es verstehe, dann arbeite ich auch sehr gerne mit Partnern zusammen. Und meine Erfahrung ist auch, dass Partner das zu schätzen wissen, wenn sie auf der anderen Seite kompetente Ansprechpartner haben und nicht ins Leere greifen und wirklich dann mit einem Kunden arbeiten, wo man sagt, hey, die wissen, was sie tun. Und ich kriege auch klare Anweisungen, ich kriege auch ein ganz klares Anforderungsprofil. Damit kann ich als Dienstleister viel, viel besser arbeiten, als wenn ich mir alles selber zusammensuchen muss. Weil das ist auch tatsächlich etwas, was in der Praxis nicht selten passiert. Das ist einfach so.
Und vor allem auch Kommunikation und Vertrauensverhältnis mit den Partnern. Jetzt mal das Beispiel Renus.
Ja. Ja.
Wie wird die Information aufgenommen, dass Thalia ein neues Lager baut? Aber eine Eigenregie beispielsweise. Mhm. Ne? Da muss man erstmal verarbeiten, das muss man in Vertrauensbasis dann irgendwie sich gemeinsam Pfad da beschreiben. Ne?
Ja, natürlich. Also natürlich war das so. Ne? Renus hat natürlich auch die Hand gehoben, ob man das nicht auch machen kann.
Klar,
also, und die Richtung hat sich sicherlich auch durch mich ein bisschen mit geändert. Aber das ging eigentlich relativ schnell, weil wir eben auch einen guten Draht haben. Ich kenne Renus auch sehr gut, auch durch meine Engagement, sage ich mal, vorher.
Ja.
Und da haben wir einen offenen Austausch gehabt, haben das auch klargestellt. Und dann war das auch okay. Also wir haben ja einen sehr guten Draht miteinander. Und die Sicht, die wir haben, wurde dann auch verstanden. So. Ja. Und daher, das ist für mich eben auch der richtige Weg. Und ich habe es ja eben erklärt. Und das war dann auch, wir arbeiten weiterhin sehr gut und sehr vertrauensvoll zusammen.
Ja, du bist jetzt 2 Jahre dabei,
mhm.
hast einen festen Plan, eine feste Roadmap. Gibt es jetzt schon ein paar Dinge, von denen du sagen kannst, oh, hatten wir uns am Anfang irgendwie super toll vorgestellt? Mhm. Stellt sich raus, hat nicht funktioniert, klappt nicht, ist irgendwie der falsche Weg gewesen. Gibt es ein paar Beispiele, die du rauspicken kannst, wo ihr ursprünglich mal einen ganz anderen Weg geplant hattet, den ihr dann ändern musstet?
Tatsächlich folgen wir unserer Roadmap relativ stringent.
Mhm.
Das geht auch nicht anders bei dem Zeitplan. Da kannst du nicht immer.
Heißt, selbst wenn ihr Fehler macht, müsst ihr da weiterlaufen? Nein.
Wir machen ja keine Fehler.
Nein, auf keinen Fall.
Nein, das ist natürlich passieren jeden Tag da Dinge, wo man sagt, und jedes Projekt für sich, auch alleine wenn du nur das Projekt mal machst. Viele Unternehmen, auch das habe ich ja erlebt, die haben dann vielleicht eine vorhandene Logistikstruktur und sagen, wir müssen die Systemlandschaft verbessern. So, und dann haben die das als Projekt das schon herausfordern. Gibt es vielleicht Unternehmen, die sagen, wir haben eine gute Systemlandschaft und dies und jenes, aber wir müssen, das Lager ist zu alt, wir müssen es neu bauen oder wir müssen reinvestieren oder sonst was. Aber dass du in der kurzen Zeit alles machst, das hast du ja nicht so oft.
Ja.
Also das Brett ist schon ein bisschen dicker. So, und natürlich.
Genau deshalb stelle ich auch die Frage, weil ich glaube, da muss doch irgendwie ein paar Mal was
Klar haben wir Learnings. Ich geb dir ein einfaches Beispiel, da können wir noch nicht mal was dafür, aber da musst du dann gegensteuern.
Das sind die besten Beispiele, wo ihr nichts dafür konntet.
Ja, genau.
Ja, ich auch gewählt, als Beispiel.
Ja, das ist richtig, aber da kann ich wirklich, weil ich kann das Wetter nicht beeinflussen. Würde ich gerne, ich bin ganz froh, dass es Dinge gibt, die wir nicht beeinflussen können. Aber tatsächlich, wir haben den Standort dort, das ist ehemaliges Bergbaugebiet. Und jeder Standort hat ja so seine Eigenheiten. Ob du jetzt da irgendwann feststellst, dass da dann doch noch 2, 3 Blindgänger liegen oder dass du siehst, Mensch, der Boden ist dann irgendwie nicht so, wie er sein sollte. Und trotzdem, dass wir ein Bodengutachten haben oder du merkst, da brütet die gemeine Rohrdommel, dann hast du da wieder ein ganz anderes Problem.
Mhm.
So, und wir hatten das Problem, das ehemaliges Bergbaugebiet und wir mussten das Grundstück, wir reden über ein Grundstück von 100.000 Quadratmeter, wir haben 50.000 Quadratmeter Grundfläche dort. Und dieses Grundstück musste 2,80 Meter aufgeschüttet werden. Das hängt zusammen mit dem Bodenbeschaffenheit etc. Das sind mehr als 2 LKW-Ladungen Sand. So, da bist du schon mal ein bisschen länger dabei. Und wenn du dann so viel Sand aufschüttest, kannst du Regen nicht gut gebrauchen, weil schweres Gerät darauf nicht fahren kann. Ich glaube, das ist ziemlich einleuchtend, das sagt weg etc. Und wer sich an letztes Jahr erinnert, ich glaube, also dieses Jahr hatten wir ja schon keinen tollen Sommer, aber war ja noch okay, aber letztes Jahr war er komplett verregnet. Und wir haben 7 Monate verloren deswegen, 7 Monate Zeit, wir wären schon ganz woanders. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal so intensiv mit dem Wetterbericht formal beschäftige, aber tatsächlich ist es so, dass wir haben da einfach viel Zeit verloren. So, da kannst du auch nichts machen, da kannst du dann nur bei zugucken und dann musst du aber viele Projekte oder Workstreams, die du in diesem Programm hast oder in der Roadmap, die musst du ja links und rechts anpassen. Der eine oder andere sagt vielleicht, Gott sei Dank, ich habe ein bisschen mehr Zeit für die Systeme. Der nächste sagt aber, Mensch, das haut bei mir die Zeiten durch, weil ich muss ja jetzt Ressourcen vielleicht binden.
Ja, die tausend Abhängigkeiten. Ne?
Wo packe ich die Leute denn jetzt hin? Weil wir haben gerade Break und ich will ja weitermachen.
Ja.
So, das heißt, das waren alles Herausforderungen, die du dann hast. So, da kannst du erstmal nichts machen. Und dann gibt's die Dinge, die du selber vielleicht, wo du überblickst, hey, da habe ich einen Fehler gemacht. Bei mir ganz konkret, ich bin ja eher steuernd dort unterwegs. So, das heißt, ich habe ein Programmmanagement, darunter sind dann Teilprojekte, die ich mitmanagen muss oder wo ich mit einen Blick drauf habe. Und es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Abhängigkeiten. Das ist vielleicht auch nochmal, was man erwähnen kann. Während wir mit unserer Transformation, mit dieser sportlichen Transformation unterwegs sind, sind die anderen Unternehmensbereiche ja nicht, dass die sich da alle in die Hängematte legen, sondern die sind ja auch alle aktiv. Da verändert sich ja auch ständig etwas. So, das musst du ja auch immer im Blick haben und musst da immer gucken, wie sind die Schnittstellen, wie verändern sich die Schnittstellen, was passiert da. Und dann stellst du einfach, das ist ganz einfach, das stelle ich für mich fest, dann, dass vielleicht mal ein, zwei Sachen aus dem Ruder laufen, weil ich nicht drauf geachtet habe, dass vielleicht dort das Team etwas übersehen hat oder eben vielleicht einen Meilenstein gerissen hat, mir das aber zu spät mitgeteilt hat. So dieses ganze Orchestrieren dieser Gesamtkette, was ich nicht alleine mache, da habe ich dann auch tolle Mitarbeitende, beziehungsweise eben auch wirklich tolle Berater, die uns da unterstützen, von in diesem Fall eben von Vorflow, dass wir dann darauf achten und dann musst du wieder nachjustieren, dann musst du wieder reingehen und sagen, Leute, das darf nicht passieren. Vielleicht ist die Kommunikation nicht gut genug. Welchen Fehler habe ich gemacht, dass mir das durchgerutscht ist? Muss ich da in der Kommunikation nachbessern? Muss ich nochmal vielleicht einfach die Wege in dem Gesamtkonstrukt nochmal verändern? So, das passiert mir auch, ganz klar. Und dann muss ich ein bisschen grübeln. Ich habe einen großen Vorteil, ich wohne in Hamburg und pendel zwischen Hamburg und Dortmund und abends in der Bahn. Und wenn ich dann hin und her fahre, habe ich ein bisschen Zeit, wenn ich rausgucke, zu überlegen. Das hilft im Zweifel ab und zu. So, und dann justierst du das halt nach. Und aber da sind Dinge durchaus, wo ich mich dann auch hinterfrage, habe ich da wirklich richtig justiert? Habe ich die Kommunikation richtig aufgebaut? Habe ich alle Leute richtig mitgenommen? Das spielt alles eine Rolle. Aber im Moment sage ich jetzt einfach mal ganz frech, alle Bälle sind in der Luft, sonst war nichts runtergefallen.
Sehr gut. Frechheit zählt. Frechheit funktioniert.
wenn du und gute Menschen. Also wirklich tolle Menschen, tolles Team, gute Leute, die mitziehen.
Wenn du einen Blick nach vorne wirfst, was sind so ein paar Projekte, die ihr euch unmittelbar vornehmen wollt, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Was ist, kommt jetzt so als nächstes in der Pipeline, wenn du mal auf deine Roadmap schaust beispielsweise?
Ja. Also was wir jetzt ich unterteile diese drei Jahre eigentlich. Das erste Jahr haben wir extrem viel Planung gemacht. Da haben wir extrem viel PowerPoint und Excel gequält und das ist auch anstrengend für alle Beteiligten, weil es sieht ja noch keiner was, kann ja noch keiner was anfassen. So, das macht die Leute dann ja auch manchmal irgendwann, sag ich ja so ein bisschen kirre, oder du hast dann viele Diskussionen auch mit, ich habe ja auch Auftraggeber, meine Kollegen in der Geschäftsführung, dann habe ich Gesellschafter, wo du dann, wobei die wirklich toll dahinter stehen, muss man sagen. Also wir sind da schon wirklich sehr aligned, sonst geht's auch nicht. Aber es ist durchaus mal herausfordernd. Letztes Jahr war sehr, sehr viel Realisierung, so die ganze Vorbereitung zu treffen, dann viele Vertragswerke, es war wirklich ein Jahr der Verträge bei all diesen Gewerken, die da im Gange sind. Die vorbei. Und dieses Jahr sind wir so in der Realisierung, so das heißt, da entsteht was, du kannst jetzt durchlaufen. Das ist schon mal extrem wichtig und motivierend für viele Menschen. Sie können jetzt was anfassen, sie können was sehen. Wir fangen ja, wie gesagt, ab Oktober an, was zu verbauen. Wir hatten eine tolle Eröffnung in Hörsegau mit dem Autostore, wo die Leute das Autostore mal live dann auch erlebt haben, von dem sie mal gehört haben.
Schon cool, ne?
Das ist cool. Und da kannst du dann auch sehen, dass da ein bisschen Demut mit reinkommt. Das ist ja auch mal ganz schön zu sehen, wenn die Leute, oha, das ist ja größer, als ich gedacht habe. Mhm. Und da kannst du ja schon viele, viele Diskussionen oder Überzeugungsarbeit, die du am Anfang hast, die entfallen dann, weil die Leute dann auf einmal sehen, okay, hey, doch, ja, jetzt verstehen wir, was ihr da macht und so weiter. Nächstes Jahr ist dann die Go-Live-Phase, wo wir, ich habe es ja eben gesagt, in den nächsten 6 Monaten 10 Go-Lives für verschiedene Gewerke, wo wir das Ganze zum Leben erwecken. Das heißt also nicht nur Lager und sowas, sondern auch die ganze Software, dieses Bespielen von mit OMS-System, F&R-System, dieses Beplanen der Bezugswegesteuerung. Das ist ein großes Thema bei uns.
Thema so, Bälle in der Luft halten.
Ja.
Mal sehen, was da noch so alles runterfallen könnte, aber toll.
Genau. Und dann das Jahr da drauf und da wird es dann spannend. Und das ist für mich dann auf der Roadmap. Wenn wir das alles, das Grundlegende haben und die Basis geschaffen haben, dann geht es wirklich in die Weiterentwicklung ab 27 und die Feinjustierung. Da kann ich durchaus sagen, ich habe bei anderen Unternehmen sehr erfolgreich, habe ich Innovationen eingeführt, beziehungsweise das heißt, ich sehe mich als Enabler, spreche jetzt auch junge Leute an. Bei Thalia, wir haben echt spannende Jobs bei uns, ganz nebenbei gesagt.
Ja.
Und dass ich dann andere Menschen, das setzen das dann um. Zum Beispiel habe ich bei meinem Arbeitgeber in Hamburg, haben wir extrem gut zusammengearbeitet mit dem Digital Hub in Hamburg. Okay. Tolle Adresse, kann ich nur empfehlen.
Ja.
Das Gleiche gibt's in Dortmund, da sind wir jetzt im Austausch. Und die Idee, die wir haben, und das ist auch tatsächlich so unterlegt in der Konzeptionierung für mal, dass wir auch dann ab 27, wir werden das anbieten, dass man bei uns Ideen ausprobieren kann. Wir wollen das fördern, auch mit Startups etc., dass wir dort die Möglichkeit bieten, sich im Logistikfeld auch zu probieren. Das ist so gedacht und gewollt. Und für mich ist dann wirklich das Thema nach der Konsolidierung dessen, was wir machen, nach den 3 Jahren, dann ins Feintuning gehen und dann aus den bestehenden Prozessen, sowohl im Lagerbereich als auch im Druckbereich, als aber eben auch im Softwarebereich. Ich meine, KI, wir reden über KI. Wir haben jetzt ja eben nur angerissen mit Forecast und Replenishment und mit den Themen. Ja, da passiert natürlich viel. Ich will es jetzt auch nicht überstrapazieren. Das ist ja auch vielleicht ein Begriff, der im Moment sehr, sehr, vielleicht überhitzt ist manchmal. Aber wenn das alles so einfach wäre, ich sage immer zu meinen Teams, warum sind wir so kompliziert? Macht das doch alles mit KI, dann ist morgen fertig. funktioniert aber leider noch nicht so. Und musst du doch noch ein paar Sachen selber machen. Aber das ist natürlich ein Weg nach vorne. Da passieren unglaublich spannende Dinge. Und da wollen wir Dinge nutzen. Und da wollen wir einsteigen. Thalia übrigens ganz nebenbei hat einen eigenen Fachbereich für das Thema KI. Auch da haben wir die Zeichen der Zeit erkannt. Wir haben eigene Experten bei uns, haben das selber aufgebaut, weil wir gerade im digitalen Bereich stark sind. Also das zeigt auch die Innovationskraft von Thalia.
Tolles Schlusswort. Marco, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Das war wirklich beeindruckend. Also was du da für ein Zelt aufgemacht hast oder für ein Projekt aufgerissen hast in so einem ambitionierten Zeitrahmen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ihr seid mittendrin sozusagen noch in dieser Transformation. Ich wünsche euch dafür viel, viel Erfolg. Drücke alle Daumen und ich gehe gleich hier auf dem Weg zurück zum Auto nochmal einmal hier bei der Thalia-Filiale in Bremen vorbei. Jetzt bin ich inspiriert. Ja, ich hoffe, unsere Zuhörer auch.
Ich freue mich.
Marco, mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Boris. Hat mir echt Spaß gemacht, war toll. Das ist mein erster Podcast übrigens. Meine Premiere heute.
Das sind mir die Liebsten.
Ja, und hat mir viel Spaß gemacht.
Klasse.
Toll. Und ich hoffe, dass ich ein paar Menschen erreichen konnte mit Thalia, mit unserer Idee, die wir haben und was wir machen. Und nochmal, wir sind auch ein echt spannender Arbeitgeber.
Sehr gut. Ihr habt es hier gehört. Danke. Mach's gut. Ciao.
So, das war der BVL-Podcast mit Marco Rehbohm, dem Chief Supply Chain Officer von Thalia. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.